Wissen, was ist? Der Newsflix-Podcast. Die Themen der Woche erklärt von Expertinnen und Experten.
Herzlich willkommen beim Podcast vom Newsflix. Eigentlich müsste ich heute sagen, grüß Gott, wir sind ja ein bisschen österlicher gestimmt heute. Das hat auch mit meinem Gast zu tun. Ich freue mich sehr, es ist Dr. Maria Katharina Moser. Sie ist gerade wieder frisch gewählt worden als Präsidentin, Direktorin der Diakonie Österreich. Herzliche Gratulation.
Dankeschön und grüß Gott.
Was darf man sich denn, damit wir das vorher gleich besprechen, unter Diakonie vorstellen?
Diakonie ist ganz kurz gesagt die Sozial- und Hilfsorganisation der evangelischen Kirchen.
Wir reden aber hier nicht von einem sehr kleinen Club. Ich habe gelesen, es sind 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja, inzwischen sind schon über 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an ungefähr 620 Standorten in ganz Österreich in den verschiedenen Feldern der sozialen Arbeit, Pflege, Inklusion von Menschen mit Behinderungen, Kinder und Jugendliche, Familienhilfe und natürlich auch der Bereich Flucht und Asyl und die Auslandshilfe.
Und darauf verteilen sich mittlerweile 10.000 Personen. Also es ist ein großes Unternehmen, das Sie jetzt seit 2018, glaube ich, leiten.
Ja, es ist ein Unternehmen, das sich zusammensetzt aus inzwischen 29 sind es jetzt Mitgliedsorganisationen. Und ich würde sagen, es ist ein Unternehmen, das als Netzwerk aufgestellt ist.
Der Sinn des Podcastes heute ist ja, wozu glauben? Deswegen auch die österliche Anmutung. Die direkte Frage an Sie, haben Sie immer schon geglaubt?
Interessanterweise ja. Ich war recht ein frommes Kind.
Sowas gibt es?
Ja. Also so, ich weiß auch nicht, ist mir geschenkt worden als Kind.
Sie haben ja drei jüngere Geschwister, also Sie sind ja die älteste von vier Geschwistern, sind in einem katholischen Privatgymnasium in die Schule gegangen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, ob das schon deshalb war, weil Sie eben geglaubt haben oder weil der Bus so gut gelegen ist, der hingefahren ist. Was stimmt denn davon?
Also die Entscheidung haben ja die Eltern getroffen und es war tatsächlich ausschlaggebend, wo der Bus von Everding aus, welches Gymnasium da am nächsten gelegen ist.
Wie haben Sie denn die Schulzeit in diesem katholischen Gymnasium erlebt? Man hört ja die unterschiedlichsten Dinge von katholischen Privatgymnasien. Wie haben Sie das selbst erlebt?
Ich fand die Schule, das Stiftsgymnasium Willering, um das dazu zu sagen, eine offene Schule. Ich war auch im 5. Jahrgang, war ursprünglich ein Knabengymnasium, wo auch Mädchen zugelassen waren. Und ich glaube, was man sagen kann von dieser Schule ist, dass so die Zuwendung zu den einzelnen Schülern und Schülerinnen, die Aufmerksamkeit für die Einzelnen eine große war. Dann kann man, glaube ich, auch sagen, so das Fördern eines Gemeinschaftsgeistes war wichtig. Ich war in den 80er Jahren in der Schule, ist vielleicht auch interessant, wann das war, 92 maturiert. Und ja, das, glaube ich, sind die zwei wichtigen Punkte.
Haben Sie aus dem Elternhaus diese katholische Prägung, diese gläubige Prägung, hat sich das irgendwie ergeben?
Meine Eltern sind so gelegentliche Kirchgänger und Kirchgängerinnen der Kirche durchaus verbunden, aber so ganz eng nicht dabei. Für mich war irgendwie so als Kind so das Teilnehmen an Gottesdiensten was total Schönes. Und Herr Nusse, ich wollte eine Heilige werden.
Eine Heilige wollten Sie
werden?
Ja,
das kam nämlich so. Ich habe zur Erstkommunion ein Buch bekommen von großen und kleinen Heiligen. Und da war die Geschichte der Gründerin des Sacré-Cœur-Ordens drinnen. Die hat ihre Lebensgeschichte ihren Schülerinnen erzählt im fortgeschrittenen Alter und hat da, zumindest in meiner Erinnerung, ist es dann irgendwie hat sich so eingepflanzt, den Satz gesagt. Es war klar, dass das eine Heilige ist, ne? Und sie hat irgendwie ihren Schülerinnen erklärt, sie war gar nicht immer brav als Kind, aber sie hat immer getan, was Gott von ihr wollte. Da habe ich mir gedacht, super, man muss nicht brav sein, man tun, was Gott von einer will, das ist super, das mache ich auch.
Hat das dann, war das die Ursache dafür, dass Sie Theologie studiert haben?
Die Ursache dafür, dass ich Theologie studiert habe, war, dass ich sehr verwurzelt war in der Pfarrgemeinde. Das war auch eine Zeit, wo Jugendliche in katholischen Pfarrgemeinden damals recht viel ausprobieren konnten, sich engagieren konnten, auch zivilgesellschaftlich engagieren konnten. Wir haben die Pfarrbibliothek neu gemacht, den ersten EZA, also Dritte Weltladen in der Pfarrgemeinde gemacht, solche Dinge. Und gleichzeitig ist mir damals schon aufgefallen in der katholischen Kirche, dass da was nicht stimmt mit den Frauen. Ich habe das nie verstanden, warum Frauen nicht Priesterinnen werden können. und habe mir dann gedacht, ich will das genauer wissen. Ich wusste auch schon, dass es sowas gibt wie feministische Theologie. Da wollte ich mich damit beschäftigen und das war ursprünglich der Grund, warum ich Theologie studiert habe.
Nicht nur in Wien, sondern Sie sind ja auch relativ weit gegangen, um zu studieren, nach Manila, auf die Philippinen.
Ja.
Wie hat sich das ergeben?
Die Fakultät hatte damals so ein Austauschprogramm mit den Philippinen unter dem Titel Kirche der Armen werden. Und da habe ich teilgenommen. Das Land hat mich sozusagen gepackt. Irgendwie auch so diese Frage, wie treibt man denn Theologie angesichts von sozialen Problemlagen, dort wirklich auch von großer Armut. Ja, und das habe ich dann irgendwie weiterverfolgt, habe dann noch einen interkulturellen Kurs zu Frauen und Gesellschaft gemacht auf den Philippinen und war für meine Diss auch noch einmal dort und habe wirklich viel mitgenommen, viel gelernt aus diesem interkulturellen Gespräch.
Bis heute haben Sie noch Kontakte auf die Philippinen?
Bis heute habe ich noch Kontakte, ja.
Sie haben ja dann, wenn man in Ihre Biografie zurückschaut, Sie waren von 1998 bis 2000 Bundessekretärin der katholischen Arbeiterinnenjugend, haben dann eben in katholischer Theologie promoviert, und zwar mit einer Arbeit, da muss ich jetzt nachschauen, Opfer, eine politische und theologische Kategorie zwischen Affirmation und Ablehnung zur feministisch-ethischen Reformulierung eines Begriffs. Worum ging es da?
Ja, das klingt super kompliziert. Ich habe das Buch dann noch einmal geschrieben, sozusagen als Version zum Lesen. Und da hat es dann den Titel von Opfern reden. Also es geht um die Frage, was bedeutet es denn, Menschen als Opfer zu betrachten? Was sind da die Vorteile? Was sind da die Nachteile? Und wie wirkt sich das dann auch auf die Handlungsmacht von Menschen aus, wenn sie als Opfer betrachtet werden? Und wie wirkt sich das auf ihre gesellschaftliche Darstellung, auf ihre Unterstützung oder auch Nicht-Unterstützung? Wie wirkt sich das aus? Was bedeutet das, von Menschen als Opfern zu reden?
Welche Opfer sind denn gemeint? Ist das allumfassend? Also jede Form von Opfer, also in Form von Gewalt oder?
Ich habe es mir hauptsächlich aus der Perspektive von Frauen angeschaut. Da ist natürlich das Thema Gewalt gegen Frauen ein großes. Aber auch, was bedeutet das denn, Frauen als Opfer im Patriarchat zu sehen und darzustellen? Und da gab es ab den 1980er Jahren einen sehr lebendigen feministischen Diskurs dazu, wo es um die Frage ging, natürlich stimmt das, dass Frauen in patriarchalen Strukturen weniger Handlungsmacht haben, immer wieder auch zu Opfern werden. Aber wenn man sich nur als Opfer sieht, dann kommt man eigentlich nie ins Handeln. Also Christina Thürmer-Rohr, die da auch die sogenannte Mittäterschaftsthese entwickelt hat, wo es um die Frage gegangen ist, so dass das Mitmachen in unterdrückerischen Strukturen, wo man selber eigentlich das Opfer ist, dass es da auch so etwas wie einen aktiven Anteil gibt und dass man den reflektieren muss, damit wirklich Veränderung möglich wird.
Ja, Sie kommen ja aus einer ganz katholischen Welt, haben auch Ihre ersten Beschäftigungen in diesem Bereich im Katholizismus verbracht. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollten Heilige werden, wollten Sie vielleicht auch Päpstin werden und sind deshalb zum evangelischen Glauben konvertiert?
Nö, da hätte ich nicht viel Chancen, weil da gibt es keine Päpste und Päpstinnen im evangelischen.
Aber gab es da irgendeine Form von Erweckungserlebnis, wo Sie gesagt haben, der Katholizismus ist für mich nicht mehr das Richtige, sondern der evangelische Glauben ist es?
Das war für mich ein längerer Prozess. Der hat die Dimension gehabt, evangelische kennenzulernen. Der hat die Dimension gehabt, sich mit evangelischer Theologie zu beschäftigen. Der hat die Dimension gehabt, evangelische Gottesdienste zu besuchen. Denen sagt man ja immer nach, sie sind vergleichsweise fad zu den Katholischen, weil sie so wortlastig sind. Ich muss sagen, ich habe eine große Liebe zum Wort, daher auch eine große Liebe zum Wort Gottes, zur Bibel. Und ich nehme den Umgang mit Wörtern und Worten und was man sagt in den evangelischen Gottesdiensten sehr genau, sehr umsichtig wahr. Also nicht einfach irgendwas dahin plappern, kommt manchmal auch vor, aber so grundsätzlich ein großer Respekt dem Wort gegenüber. Und das war mir persönlich dann näher als das stärker ritualistische, der korrekten Ausführung des Rituals auch orientierte im katholischen Feiern, auch wenn das vielleicht das Sinnlichere oder Buntere ist. Und sinnlich, muss man sagen, sind evangelische Gottesdienste ja auch, weil die Kirchenmusik ganz wichtig ist.
Was heißt Sinnlichkeit im Gottesdienst? Das ist ein Begriff, den ich noch nie in diesem Zusammenhang gehört habe.
Na, ich glaube, man verbindet dann meistens damit dem Katholischen, dass da mehr Rituale gibt, dass da der Weihrauch, den man riecht, also dass da mehr Sinne einfach angesprochen werden, als wenn es irgendwie eher nüchtern wortzentriert ist.
Sie haben ja, wenn man so sehen will, einen Bruch in Ihrem Leben. Sie waren 7 Jahre lang im ORF Redakteurin und haben irgendwann einmal gesagt, Sie waren sehr schnell für evangelische Themen zuständig. Sind Sie rein als Katholikin in den ORF und raus als Protestantin? Wurden Sie reformiert im ORF?
Nein, ich bin als Religionsjournalistin in den ORF gegangen. Also ich glaube, das muss man wirklich sagen für die Religionsabteilung im ORF, dass es wichtig ist, dass da alle Kirchen, alle Religionsgemeinschaften, auch die Frage des Atheismus betrachtet werden und das auch aus der gebotenen journalistischen Distanz heraus. Also das ist kein Kirchenfunk und insofern bin ich nicht als katholische Kirchenfunkerin hinein und als evangelische Kirchenfunkerin hier herausgegangen, sondern ja, das wirklich als Religionsjournalistin.
Aber um das festzumachen, Sie haben gesagt, das ist ein längerer Prozess gewesen, ja, wo Sie von der einen Religion in die andere, wenn man so nennen will, gegangen sind. Gab es trotzdem einen Tag, einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt mache ich das, jetzt führe ich das durch? Man muss ja trotzdem irgendwo einmal sich ein Limit setzen oder eine Überzeugung haben, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich das.
Das habe ich mir ein bisschen mit meinem Kalender ausgemacht. Also ich wusste schon, dass ich konvertieren möchte und habe dann, man muss ja irgendwie aufs Amt gehen und zuerst einmal aus der katholischen Kirche austreten.
Was nicht
und
so leicht ist.
Es ist ein bisschen absurd, muss ich sagen. Auf dem Amt, wo ich war, habe ich irgendwie so ein Mackerl ziehen müssen, also in Wien im 9. Bezirk, da der Automat war zum Anstellen für Kirchenaustritte und für Backpickerl. Und man muss halt zu den Öffnungszeiten und ich war voll berufstätig und dann habe ich das halt koordiniert mit den Öffnungszeiten. Also ich glaube es wirklich, für mich muss ich sagen, das ist ein längerer Prozess gewesen, der schon wesentlich auch theologische Punkte hatte. Den Gottesdienst habe ich erwähnt, die Wortzentrierung, die Bedeutung der Bibel, das Amtsverständnis ist ein anderes. Also Pfarrer und Pfarrerinnen sind nicht herausgehoben durch ein Weiheamt in der evangelischen Kirche. Luther hat gesagt, alles, was aus der Taufe gekrochen ist, ist zugleich Priester, Papst, Bischof. Also dieses Priestertum aller Getauften, wie wir das auch nennen, das war ein wesentlicher Punkt. Und auch das von der groben Tendenz her natürlich ist die Ethik im Katholischen sehr vielfältig und im Evangelischen sehr vielfältig, aber so jetzt auch von der Kirche und der Grobtendenz her würde ich sagen, ist die evangelische Tradition stärker orientiert an einer situationsbezogenen Ethik und an einer Verantwortungsethik, weniger so an einer klaren Normierung, was sind gute, was sind in sich gute, was sind in sich schlechte Handlungen. Und das hat mich auch mehr angesprochen.
Ist der evangelische Glaube so eine Art Katholizismus-Leid?
Nein. Nein.
Weil er ja doch das Einfachere eher lebt, als das, wir haben vorher schon erwähnt, die Gottesdienste sind anders, die Kirchen sind anders, der Wortanteil ist vielleicht anders. Ist das auch eine nicht nur eine Darstellungsform anders, sondern auch grundsätzlich?
Ja, die Tradition ist anders. Ne? Wir haben über Heilige gesprochen, die gibt es in der evangelischen Tradition nicht. Die haben in der katholischen Tradition ja so ein bisschen so eine Mittlerrolle, also und überhaupt auch Priester haben ein Stück eine Mittlerrolle. Im Evangelischen ist die Gottesbeziehung sehr unmittelbar. Also der Einzelne, die Einzelne vor Gott und mit Gott und diese Unmittelbarkeit. Und damit würde ich schon auch sagen, also ein stärkerer Fokus auf den Einzelnen, auf die Individualität auch, ist vielleicht auch kein Zufall, dass die Reformation zusammenfällt mit dem Beginn der Neuzeit, wo das Individuum ja sozusagen ins Bewusstsein tritt. Also das würde ich schon als einen wesentlichen Unterschied beschreiben.
Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert?
Mein Papa war total süß. Mein Papa hat sich irgendwie zuerst einmal ein bisschen nachgedacht und dann überlegt, was bedeutet denn das familiär? Und hat dann irgendwie gemeint, okay, wenn wir dann goldene Hochzeit haben, deine Mutter und ich, dann feiern wir einen ökumenischen Gottesdienst. Das haben wir dann auch gemacht. Und sonst hat mein Umfeld ja, also positiv reagiert, würde ich meinen, das auch gut verstehen können. Was ich gemerkt habe, dass einige feministische Theologinnen, Freundinnen aus der katholischen Tradition ein bisschen traurig waren. Sozusagen auch eine Mitkämpferin für Veränderungen in der katholischen Kirche in Bezug auf Frauenfragen, in dem Sinn sozusagen unter Anführungszeichen zu verlieren.
Sie definieren sich ja als Feministin.
Ja.
Was verstehen Sie denn darunter?
Für mich heißt Feministin zu sein, zum einen für Gleichberechtigung einzutreten und zum anderen aber auch sehr genau hinzuschauen, was ist denn das, was Frauen zugeschrieben wird. Da gehört zum Beispiel die Sorgearbeit dazu, die sogenannte Care-Arbeit. Und nicht mit dem mitzuspielen, dass das irgendwie weniger wert ist, die ganze Reproduktion, das Versorgen, die Pflege, die Kinderarbeit im Vergleich zur Produktionsarbeit, zur bezahlten Arbeit, allen Arbeiten, die außer Hause sind, vielleicht gewinnorientiert, sondern diese Tätigkeiten, die traditionell Frauen zugeschrieben werden, als gesellschaftlich absolut notwendig zu erkennen und neu zu bewerten. Das ist für mich ein wesentliches feministisches Anliegen. Passt auch ganz gut zur Diakonie.
Ist das, jetzt kann man davon ausgehen, dass das in der katholischen Kirche ein Bohren dicker Bretter ist. Ist das im evangelischen Glauben auch ein Bohren ähnlich dicker Bretter oder ist es da einfacher?
Die Gleichberechtigung von Frauen. Also wir haben in der evangelischen Kirche volle Gleichberechtigung. Frauen können alles werden, was Männer auch werden können. In der Praxis haben wir, glaube ich, noch Luft von oben, vor allem was das Amt der sogenannten Superintendenten und Superintendentinnen angeht. Da liegt, finde ich, schon auch ein Stück weit der Ball bei den Frauen. Die Frage, stellt man sich zur Verfügung und wenn man so will, tut man sich das an, diese Leitungsämter.
Und bei den klassischen Fragen, auch feministischen Fragen zum Beispiel, sind Sie für Frauenquoten etwa in Unternehmen?
Ich glaube nicht, dass die Quote alles lösen kann, aber tendenziell ja. Ich kann dazu vielleicht auch sagen, dass sich die Diakonie das irgendwie sozusagen jetzt nicht mit einer Quotenvorschrift im engeren Sinn, aber ein Stück weit auch selber verordnet hat, noch vor meiner Zeit. Also da war klar, 75% der Mitarbeitenden sind Frauen und in der Leitungsebene sind noch wenig Frauen, auch im sogenannten Diakonischen Rat. Und die Diakonie in Österreich hat sich das sehr strategisch angeschaut und gesagt, das passt irgendwie nicht zusammen. Wenn Frauen so wesentlich sind für unsere Arbeit, dann müssen die auch in Leitungsfunktionen. Ja, ein Stück weit hat mich das auch an die Stelle der Direktorin geführt, diese grundsätzliche politische Haltung oder geschlechterpolitische Haltung, muss man sagen, in der Diakonie mich an die Stelle geführt, an der ich jetzt sitze.
Sie sind ja die erste Frau in dieser Funktion, genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Haben Sie jemals Widerstände erfahren, dass jemand gesagt hat, naja, eine Frau, wir wissen nicht so genau, kann die das nie?
Aber das hat eben mit dem, was ich gerade erzählt habe, zu tun, dass man sich das in der Diakonie wirklich überlegt und zum Ziel gesetzt hat, dass Frauen in Leitungsfunktionen geholt werden sollen.
Wenn man sich Interviews von Ihnen durchliest, kommt sehr häufig das Wort Fügung vor. Mhm. Hat das einen Hintergrund? Ist das etwas, wovon Sie überzeugt sind, dass das Leben im Wesentlichen aus diesen Fügungen besteht?
Das ist eine gute Frage. Ja, irgendwie schon. Also mein Lebensweg, Sie haben ja ein bisschen was schon gefragt danach, der war ja recht bunt und manchmal hätte man sich fragen können, wie passt denn das alles zusammen? Ich habe das Gefühl, jetzt irgendwie in der Funktion, die ich jetzt habe, brauche ich alles, was ich gemacht habe. Also so Jugendarbeit so in Richtung Gemeinschaft, aber auch organisieren, dann universitäre Arbeit in Richtung theologische Reflexion, ethische Reflexion, journalistische Arbeit in Richtung Kommunikation, Pfarrerin sein. Das fließt jetzt in diesem Amt als Diakoniedirektorin zusammen und irgendwie fügt sich das zusammen. Und ich glaube, es war auch eine Fügung. Ein anderes Wort dafür ist vielleicht so Berufung. Also in dieses Amt, das ich jetzt habe, fühle ich mich berufen und bin ich auch berufen worden, haben andere gesagt, wir nominieren dich, ist auch ein Wahlamt. Wir glauben, es ist gut, wenn du das machst, du kannst das. Das ist natürlich schön, so eine Berufung, aber auch also die Berufung ins Pfarramt, ja, das sind schon alles so Fügungen.
Die Diakonie ist ja auch engagiert, stark engagiert im Flüchtlingswesen.
Ja.
Wie nehmen Sie denn die aktuelle Debatte um Asylflüchtlinge wahr?
Mich ärgert an der aktuellen Debatte, dass da immer so ein großes Ding draus gemacht wird. Wenn wir uns die Zahlen realistisch anschauen, wie viele Menschen sind in der sogenannten Grundversorgung, also die hier einen Asylantrag gestellt haben und auch abwarten, dass der positiv oder negativ beschieden wird, das sind immer ziemlich konstant 20.000 Menschen. Das ist, finde ich, nicht so wahnsinnig viel für so ein großes Land wie Österreich. Und wenn wir es vergleichen mit dem Thema Pflege, das mir persönlich auch sehr wichtig ist, da sind anderthalb Millionen Menschen in Österreich davon betroffen. Wir haben eine 500.000 Menschen in etwa, die Pflegegeld beziehen, also Unterstützungsbedarf haben. Wir haben 1 Million pflegende Angehörige. Über die Hälfte von ihnen stemmt das alles alleine, hat keine professionelle Unterstützung. Also ich glaube, hier haben wir ein Thema, das von der gesellschaftlichen Relevanz her gewichtiger ist, betrifft viel mehr Menschen in Österreich. Sehr existenziell sind die Menschen betroffen, gerade wenn sie keine Pflegeplätze kriegen für ihre Angehörigen. Und manchmal denke ich mir, ja, das ist irgendwie so eine Ablenkungsdebatte. Man muss sich andere Sachen dann irgendwie weniger anschauen und es lässt sich offensichtlich gut emotionalisieren, das Thema Asyl.
Wie arm ist Österreich? Sie erleben das ja im Alltag vermutlich an erster Stelle. Ist Österreich in den letzten Jahren ärmer geworden?
Wir sehen in Österreich, dass die Armutsgefährdung recht konstant ist, dass auch das, was wir als manifeste Armut bezeichnen, insgesamt nur leicht gestiegen ist. Aber die Menschen, die von Armut, von manifester Armut betroffen sind, die sind tiefer in die Armut hineingerutscht.
Ja, ich darf zum Kern des Podcasts zurückkehren, nämlich wozu glauben? Und die direkte Frage, wozu sollen wir glauben?
Für mich heißt Glauben Hoffnung. Für mich heißt Glauben zu verstehen, dass ich nicht aus mir selber heraus bin, dass mir mein Leben geschenkt ist. Paulus sagt, was hast du, was du nicht empfangen hast? Also mich als geschenkte Person, also als beschenkte Person zu verstehen. Und ich glaube, dass das auch gesellschaftlich relevant ist. Ne? Wir glauben immer, wir sind als Einzelne, wir müssen also alles selber schaffen und alles, was wir schaffen, ist auch unsere eigene Leistung. Wir brauchen niemanden. Also so dieses sich zuerst als beschenkt zu verstehen, das finde ich ist was der Gesellschaft gut tut. Das zentriert, dezentriert ein bisschen das Ego. Mhm. Und dann glaube ich, ist noch ein Thema ganz wichtig für mich persönlich, aber auch gesellschaftlich am Glauben. Wir haben nicht alles in der Hand und unter Kontrolle. Das haben wir bei Corona ganz deutlich gesehen. Das verdrängen wir gerne. Und ich glaube, dass für gläubige Menschen das ein Stück leichter ist, sich dieser Unverfügbarkeit, da kommt die Fügung irgendwie anders wieder als Unverfügbarkeit, sich dieser Unverfügbarkeit zu stellen. Jedenfalls ist diese Unverfügbarkeit ein Bestandteil sozusagen des christlichen Glaubens.
Wie oft zweifeln Sie?
Ja, mir ist interessanterweise ein sehr selbstverständlicher, solider Glaube geschenkt. Ich zweifle nicht sehr oft. Einen Moment des Zweifeln hatte ich. Das war während meiner Pfarrerinnenausbildung. Das war 2015. Und ich hatte gerade Predigerseminar, wie die vielen Menschen auf der Flucht in Österreich angekommen sind und war einen ganzen Tag im Predigerseminar und habe mich mit der Predigtlehre beschäftigt und wie man gute Predigten macht. Und es ist mir so blöd vorgekommen. Es ist mir so sinnlos vorgekommen. Und dann habe ich mir gedacht, super, jetzt hast du dich entschieden, Pfarrerin zu werden. Und jetzt schlitterst du irgendwie in eine Sinnkrise und in eine Glaubenskrise. Und was das dann aufgelöst hat, ich habe dann Nachtdienst gemacht in der Sechshauser Straße, in der Methodistenkirche, wo so ein Notquartier für Menschen auf der Durchreise, Menschen auf der Flucht war. Und ja, also da irgendwie dann konkret auch tätig zu sein, das hat dann irgendwie den Glauben wieder gestärkt.
Aber verstehen Sie Menschen, die sich fragen, wozu soll ich glauben, was bringt mir das? Oder
ja,
abstrakter
ja.
Oder konkreter gesagt, bei den vielen Krisen, die wir erleben, fragen sich viele Menschen, was hilft mir der Glaube durch diese Krise? Für mich ist Inflation und andere Dinge entscheidender und der Glaube ist eher was Abstraktes. Also verstehen Sie, wie der Gedankengang so gehen kann?
Ja, das verstehe ich gut. Und ich glaube, Glaube ist nichts, was man selber tut oder eine eigene Leistung. Darum habe ich zuerst gemeint, mir ist offensichtlich ein sehr solider, selbstverständlicher Glaube auch geschenkt. Also ich glaube, dass es wirklich ein Geschenk ist, glauben zu können. Und das Wichtige am Glauben ist nicht irgendwie so ein naives, alles wird gut, sondern Hoffnung. Und Hoffnung haben wir angesichts wirklich schwieriger Situationen, Sie haben Teuerung angesprochen, die Nachwirkungen der Corona-Krise, Pflegebedarf, was auch immer. Und angesichts einer belastenden Gegenwart, der Zukunft nicht mit Verzweiflung zu begegnen, sondern mit Hoffnung, das ist eine Kraft, die der Glaube schenken kann. Und ja, ist ein Geschenk, das ich allen wünsche, aber ich kann gut verstehen, wenn diese tragende Kraft Menschen nicht spüren können.
Warum wenden sich dann immer mehr Menschen vom Glauben ab? Wir haben ja bei den Evangelischen habe ich nachgeschaut, ich glaube, so um die 270.000 Mitglieder sind es im Moment. Das waren noch vor 10 Jahren 50.000 mehr. Im Katholizismus ist es noch viel drastischer und dramatischer. Ist der Glaube nicht mehr zeitgemäß?
Ich glaube, ein Thema ist so eine generelle Institutionenskepsis. Und sagen die Religionssoziologen auch, die Menschen wenden sich zum Teil eher zuerst von der Kirche ab und sagen, glauben kann ich auch für mich selber. Da kommt jetzt der Individualismus sozusagen rein. Ich brauche keine Kirche oder keine Gemeinschaft zum Glauben. Und da, glaube ich, liegt ein großes Problem. Man sieht religionssoziologisch, Glaube ohne Gemeinschaft beginnt zu verdunsten. Und der Glaube lebt auch aus der Gemeinschaft, aber vielleicht ist mit ein Grund für weniger institutionalisiertes Glauben tatsächlich, dass wir als Gesellschaft dazu neigen, alles sehr individuell zu sehen, individualistisch würde ich sagen, und den Gemeinschaftsgedanken so hintanzustellen, dass wir andere Menschen brauchen, angewiesen sind auf andere und auf die Gemeinschaft. Tut mir immer ein bisschen weh, wenn das so verloren geht. Ja. Vielleicht müssen wir uns, oder ganz sicher müssen wir uns auch als Kirche fragen, ob wir diese tragende Kraft der Gemeinschaft und auch die tragende Kraft des Glaubens gut vermitteln. Ob wir offen sind, ob wir einladend sind.
Ostern hat ja im evangelischen Glauben einen ganz hohen Stellenwert, also mehr noch als im Katholizismus. Was ist denn davon historische Tatsache und was ist, muss man glauben, kann so sein, muss aber nicht so gewesen sein?
Von Ostern?
Ja.
Die Osterereignisse wissen wir aus der Bibel und die Bibel ist immer erzählte Erfahrung. Es ist ein theologischer Text, also es ist kein Tatsachenbericht in einem historischen Sinn, sondern es sind Geschichten, die uns etwas zu verstehen geben wollen. Und die Ostergeschichten wollen uns eigentlich Hoffnung zu verstehen geben. Also da kommt alles vor, was man braucht, um hoffen zu können. Gemeinschaft am Gründonnerstag, das letzte Abendmahl als Gemeinschaftsmahl, auch als was Tragendes für Jesus, bevor er den Leidensweg geht. Hoffnung, wie zuerst schon kurz angedeutet, haben wir immer angesichts von schwierigen Situationen, also das Hinschauen auf das Leiden in dieser Welt, das ist der Karfreitag, was wir nicht gern tun in unserer Gesellschaft. Von daher, glaube ich, hat der Karfreitag eine hohe gesellschaftliche Bedeutung auch. Und dann der Ostersonntag mit der Auferstehung. Also dieser Blick in die Zukunft, der hoffnungsvoll ist und sagt, diese Todesmächte, die haben nicht das letzte Wort, sondern das Leben, die Kraft des Lebens hat das letzte Wort.
Für Sie ist Ostern vermutlich auch viel Arbeit. Wie läuft Ostern für Sie ab?
Für mich war Ostern schon mal mehr Arbeit. Ich bin als Pfarrerin in der Diakonie und ich bin noch in meiner früheren Pfarrgemeinde, aber als einfaches Gemeindemitglied und nicht mehr als Gemeindepfarrerin. Von daher werde ich am Karfreitag den Gemeindegottesdienst besuchen, dann die Osternachtfeier, das mag ich immer sehr, so im Dunkeln, wenn das Osterfeuer entzündet wird, die leere Kirche dann langsam erhellt wird, der Schmuck auf den Altar, der am Karfreitag weggeräumt war, auch zurückkommt, dann die Osterauferstehungsfeier eben und dann auch noch die Osterjause. Meistens wird es dann ein bisschen spät und dann schaue ich noch, ob ich am Ostersonntag noch einmal um 10 Uhr in den Gottesdienst gehe.
Dann darf ich Ihnen ein sehr schönes Osterfest wünschen. Darf mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden und ebenfalls frohe Ostern wünschen. Heute hatten wir eine fast Heilige im Podcast. Schauen wir, ob wir diesen Level noch
mehr heilig
halten können. Wenn Sie zwischen dem Eiersuchen etwas Zeit haben, besuchen Sie uns doch auf der Webseite newsflix.at, dem neuen Portal für mehr mediale Lebensqualität.
Das war Wissen, was ist, der Newsflix-Podcast. Alle Podcasts gibt es zum Nachhören und Nachlesen gesammelt auf newsflix.at.